Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 23. März 2026. Vielen herzlichen Dank auch an dieser Stelle für die überwältigend zahlreichen Gratulationen und Glückwünsche, die ich von Ihnen bekommen habe zu meinem Geburtstag. Nach dem Frühlingsanfang war das der ganz große Glücksbooster am Wochenende und das beflügelt mich natürlich jetzt zum Start hier an diesem Montag. Merci vielmals, Sie haben mir ein riesiges Geschenk und eine ganz große Freude gemacht. Und natürlich verbunden auch mit dem Auftrag, mit der Verpflichtung, hier auch weiterhin jeden Morgen auf dem Posten zu stehen. Ich versuche mir ja nach Kräften einen Reim zu machen auf die Dinge, die da von außen auf uns einknallen. Und wichtig ist, dass man vor vorschnellen Urteilen zurückschreckt. Die Dinge sind oft komplizierter, als sie sich unser Hirn diese begnadete Fälscherwerkstatt gelegentlich zurechtlegt. Es gibt eben komplexe Faktoren, historische Umstände und vor allem im Nahen Osten ist die Lage noch einmal verzwickter und vertrackter, als man sie vielleicht gerne hätte. Auf jeden Fall verbieten sich da die rasanten Hüftschussdiagnosen. Ich habe gesprochen am Wochenende mit Jacques Beau, einem dezidierten Kritiker der amerikanischen und der israelischen Außenpolitik. Aber er ist eben auch ein differenzierter Kopf, der immer von der sehr noblen und auch richtigen Grundhaltung ausgeht. Kooperation ist immer besser als Konfrontation. Und er hat mir in diesem Gespräch auch dargelegt, was ich längst vergessen hatte, dass es selbst zwischen den iranischen Mullahs und der israelischen Regierung einmal eine Zusammenarbeit gab. Natürlich begleitet von wechselseitigen Schuldzuweisungen, vor allem aus Teheran, die ja Israel als kleinen Satan bezeichnet haben, neben dem großen Satan USA. Trotzdem hat man zusammengespannt gegen den damals eben noch existierenden gemeinsamen Feind Saddam Hussein. Aber als dann Saddam wegbrach, sozusagen als Fixpunkt in diesem Pulverfass des Nahen Ostens, sind dann eben die Feindseligkeiten zwischen Iran und Israel ausgebrochen. Es ist nicht einfach, da eine leichte Diagnose abzugeben. Die Kritiker Israels verkennen meines Erachtens oder neigen dazu zu verkennen die Interessenlage und auch die konkreten Handlungen des iranischen Regimes. Man nimmt dann gerne zum Nennwert, was die Mullahs sagen, obwohl ja vieles, was dann in der Wirklichkeit herauskommt, das dementiert, was sie versprochen haben. Zum Beispiel, dass sie niemals eine Atombombe wollen. Das beteuern sie zwar, das haben sie behauptet, es gibt sogar eine Fatwa. Ungeachtet all dessen muss man sich fragen, ja, wenn das so ist, warum haben sie dann bis zu 60% angereichertes Uran, das ja nur noch mit einem Schritt auf atombombenfähiges Zündstufenniveau gebracht werden könnte. Für die zivile Nutzung wäre eine weit tiefere Anreicherung ausreichend. Warum legt man diese Anlagen tief unter der Erde an, wenn man nichts zu verbergen hat? Oder gerade eine andere Ansage, die gemacht wurde, dass der Iran nur über Raketen verfügt, die 2000 Kilometer weit reichen. Jetzt haben wir am Wochenende gesehen, dass das über 4000 Kilometer geht. Sie haben eine amerikanische Truppenbasis angegriffen, beziehungsweise haben es versucht. Aber das zeigt doch, dass da eben auch nicht alles stimmt, was gesagt wird. Die Israelis wiederum müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie von den Iranern volle Transparenz bezüglich ihrer nuklearen Pläne verlangen, selber aber eine Geheimniskrämerei betreiben, die übrigens auch in Israel kritisiert wird. Auf der anderen Seite ist Israel ein demokratischer Staat mit einer inneren Opposition. Es gibt auch mächtige, einflussreiche Zeitungen, die sowohl beim Gaza-Krieg, jetzt auch beim Iran-Krieg kritisch mit der Regierung Netanyahu umspringen. Ähnliches beobachten wir im Iran überhaupt nicht. Im Gegenteil, da sehen wir, dass Oppositionelle umgebracht werden. Wobei, darüber spreche ich mit Jacques Beau auch, man muss wiederum in Rechnung stellen, dass diese Aufstände Anfangsjahr offensichtlich, also das sind die Aussagen des Schweizer Ex-Obersten, mit Waffen ausgestattet worden sind. Also das waren nicht einfach nur friedliche Proteste, sondern da waren auch bewaffnete Aktionen damit verbunden. Das ist keine Rechtfertigung von irgendeiner Gräueltat, aber es zeigt Ihnen einfach, wie komplex, wie schwierig es ist und wie vorsichtig man einfach sein muss, da ein Urteil eben rasant abzugeben. Ich werde gelegentlich, habe ich den Eindruck, auch missverstanden bzw. kritisiert dafür, ich würde mich zu sehr auf die Seite Israels oder Amerikas stellen in diesem Krieg. Ich habe allerdings auch schon die genau umgekehrte Kritik bekommen. Ich würde das Völkerrecht da in Anschlag bringen, um die Mullahs, das Terrorregime der Islamisten in Schutz zu nehmen. Und beides scheint mir, oder sagen wir, in beidem fühle ich mich missverstanden. Ich glaube, meine Absicht besteht eher darin, zu beschreiben, die Interessenlagen freizulegen und vor allem auch die Konsequenzen aufzuzeigen, die sich aus meiner Sicht für uns ergeben. Und da ist die vorrangige natürlich die, dass jetzt aufgrund des Kriegs in Iran die Schweiz, aber auch die Europäische Union, allem voran Deutschland, sich unbedingt und zwingend für eine Aufgleisung des Friedens mit Russland zu engagieren haben. Denn es ist ja komplett absurd, dass dieser natürliche geografische Nachbar Europas, der nicht verschwinden wird, der Europa viel näher ist räumlich, als es die Vereinigten Staaten von Amerika sind, dass man sich da in einen Zustand der absoluten Feindschaft hineinhalluziniert hat, völlig unfähig, realpolitische Betrachtungen vorzunehmen, berauscht, besoffen geradezu von diesem Moralismus, von dieser Selbstgerechtigkeit, die man da stilisiert, auch und gerade in konservativen Kreisen. Das ist ja das Vertragte, dass dieser Woke-Wahnsinn, dieses Gutmenschentum bezüglich der Geopolitik eben auch in konservativen Kreisen Einzug gehalten hat, diese Kreuzzugsmentalität, dass man aus jedem Konflikt einen Religionskrieg geradezu macht, indem es um Gut und Böse geht. Und dieser Neigung müssen wir widerstreben. Natürlich, es gibt sie und es ist auch in bestimmten historischen Situationen auch schon richtig gewesen, die Fronten in solchen eschatologischen Kategorien zu beschreiben. Aber gerade mit Blick auf den Konflikt in der Ukraine sollten wir uns hüten, dies zu tun. Und Russland ist ein theoretischer Partner Europas und nicht ein Feind. Und bevor wir da jetzt verurteilen und aburteilen, muss man sich eben auch in die Ursachen dieses Konflikts hinein vertiefen. Das gilt es auch im Nahen Osten zu tun, nur ist es dort meines Erachtens noch viel komplizierter und da werden gewaltige Zusammenhangs Galaxien geöffnet, die in biblische Zeiten zurückreichen. Natürlich, ich will es auch nicht verklären und ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Umso wichtiger ist es, keine vorschnellen Schlüsse hier vorzulegen. Was sind die aktuellen Entwicklungen? Netanyahu, Iran hat die Kapazität, tief nach Europa vorzudringen. Das hat er gesagt, aufgrund eben dieses Raketenvorfalls, 4000 Kilometer weit, diese Langstreckenwaffen des iranischen Regimes, das immer noch in der Lage ist, trotz intensiver Bombardierung durch Israel und die Amerikaner hier massiven Schaden anzurichten, die Straße von Hormuz faktisch zu sperren, beziehungsweise gehen da jetzt durch iranische Schiffe, die sogar deren Öltransporte nun sogar von Sanktionen befreit worden sein sollen, lesen wir heute Morgen, weil das einfach für die ganze Entwicklung der Treibstoffpreise auch existenziell ist, politisch für den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und hoffen wir nicht, dass der Ölpreis dann tatsächlich, wie einige schon befürchten, auf $200 pro Barrel hochklettert. Netanyahu benutzt nun also diese Raketenreichweite Irans, um andere Staaten aufzufordern, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Ist das Entschlossenheit? Ist das Verzweiflung? Sehr schwierig, das auszumachen. Die Schwarzmaler haben ja Oberwasser in den Medien, auch im Internet, und sie sagen, dass sich Trump und Netanyahu ganz massiv verkalkuliert hätten. Kann sein, aber noch ist es zu früh, zumindest für mich, abschließende Beurteilungen abzugeben. Wichtig, das ist keine Bewertung, das ist keine Rechtfertigung des Krieges. Ich schlage mich da auf keine Seite. Das wäre lächerlich, da von der Zuschauertribüne aus in der Schweiz. Mache ich übrigens auch nicht im Ukraine-Krieg. Da gilt es einfach immer wieder, die falschen auch Schuldzuweisungen zurückzuweisen, die falschen Perzeptionen. Das heißt ja nicht, wenn man entsprechende Dinge relativiert, dass man dann sozusagen in den Fanclub der einen oder der anderen Seite wechselt. Das ist leider auch diese etwas Vereinseitigung des Denkens, die wir in den letzten Jahren beobachten in der Öffentlichkeit. Nicht auszuschließen natürlich immer, dass ich mich widersprüchlich ausdrücke oder auch manchmal selber noch nicht die nötige Klarheit meiner eigenen Position gegenüber gefunden habe. Netanyahu fragt, welchen weiteren Beweis brauchen Sie noch, dass dieses Regime, das die ganze Welt bedroht, gestoppt werden muss? Verständlich aus der Sicht Israels so zu reden, aber ob das nun tatsächlich im Interesse von Deutschland, Frankreich, Großbritannien liegt, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Da hören wir sehr unterschiedliche Signale. Zuerst scharfe Absage von Seiten des deutschen Kanzlers. Jetzt gibt es eine gemeinsame Erklärung mit Möglichkeiten, doch eine gewisse Mitwirkung hier offen zu halten. Wir werden sehen. Die Orientierungslosigkeit scheint mir ziemlich groß zu sein. Dann ein Ultimatum der Amerikaner an die Adresse von Iran. Sie sollen innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormuz öffnen. Iran zeigt sich unbeeindruckt. Man gibt zu bedenken, dass man selber die Energieinfrastruktur der anderen angreifen werde, wenn die eigene ins Visier der Amerikaner und der Israeli entsprechend getroffen würde. Saudi-Arabien weist Irans Militärattaché aus. Das zeigt ihnen, dass eben die arabische Welt kritisch ist gegenüber den Mullahs, dass das eine gespaltene Situation ist. Und vielleicht könnte das, sagen mir Nahost-Experten, jetzt der Anlass sein, dass hier eine Art pan-arabische Allianz sich bilden könnte zwischen den Golfstaaten und Saudi-Arabien gegen Iran. Auf der anderen Seite ist natürlich die Hoffnung der Iraner mit ihrer Zerstörung, mit ihrer Erpressung auch jetzt. Sie wehren sich einfach, das ist ihre Taktik und das ist gar keine schlechte Taktik aus ihrer Sicht, die Weltwirtschaft sozusagen als Keule zu nehmen und eben durch die Eskalation des Krieges, die sie anscheinend bis jetzt nach Belieben betreiben können, durch diese Eskalation natürlich auch die Araber und die Amerikaner auseinanderzutreiben. Bis jetzt scheint das aber noch nicht gelungen zu sein. Das Ultimatum von Trump könnte ihm dann auch noch auf die Füße fallen. Der amerikanische Präsident gibt sich aber sehr offen und zum Teil vage bei den Kriegszielen. Er sagt, ja, wir könnten auch bald die Intensität herunterfahren, wir haben die Ziele mehr oder weniger erreicht. Er wird ja kritisiert dafür, dass er zu wenig scharf definiert, was er eigentlich erreichen möchte, aber vielleicht ist das dann am Schluss sein Rettungsanker, dass er da aussteigen kann, wenn er merkt, dass es nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. SPD-Crash in Rheinland-Pfalz. Massive Verluste für die Sozialdemokraten. Sie kommen allerdings immer noch auf 25,9%. Die CDU gewinnt 31,0. Die AfD verdoppelt sich auf 19,5. Und das zeigt Ihnen, dass eben in Deutschland einmal mehr der Zeitgeist gewechselt hat. Linksgrün im Rückstand, abgestraft. Konservativ, liberal-konservativ gewinnt. Zusammen hätten CDU und AfD eine komfortable Mehrheit und Friedrich Merz bzw. der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz könnte dann nach Belieben die eigene Politik durchsetzen. Aber man hat in der CDU entschieden, nicht die Sachlichkeit, nicht Deutschland an die Spitze der Agenda zu stellen, sondern eben diese parteipolitischen Abgrenzungsmanöver. Da merken jetzt auch immer mehr Deutsche, dass einfach diese Parteien zu viel Macht haben und die Bürger zu wenig. Und darum sage ich hier, direkte Demokratie ist ein Gebot der Stunde, auch und gerade in Deutschland. Und ich würde mich also nicht abspeisen lassen mit diesen Politikersprüchen. Ja, für ein großes Land sei das zu komplex. Und man wisse ja dann nicht, was herauskommt, wenn die Deutschen dann abstimmen können über all diese Sachfragen. Ja gut, also wenn man der eigenen Bevölkerung schon nicht zutraut, die direkte Demokratie ausüben zu können, dann frage ich mich, warum sich eigentlich so viele Deutsche in der Schweiz einbürgern lassen wollen, wo es ja die direkte Demokratie gibt. Also sich selber trauen sie ja durchaus zu, diese direkte Demokratie wahrnehmen zu können in der Schweiz als Eingebürgerte. Ja, dann sollten sie eigentlich auch für Deutschland den Mut haben, die direkte Demokratie einzuführen und damit vielleicht auch etwas den Zuwanderungsdruck auf die Schweiz abzumildern, beziehungsweise die Fluchtgründe aus der Bundesrepublik zu minimieren. Deutschland cancelt die gute Laune. Schock für Schlagerfans. Immer wieder sonntags mit Stefan Mross wird abgesetzt. Das ist für mich eine der ganz großen Nachrichten der letzten Zeit, dass diese hochbeliebte Sonntagmorgensendung, die ja, glaube ich, etwa 30 Millionen Zuschauer, bin ich da richtig informiert, 30 Millionen Zuschauer, eines der beliebtesten Volksmusikformate Deutschlands vor dem Bildschirm gelockt hat, mit gewaltigen Einschaltquoten, 378 Folgen hat es gegeben. Behaften Sie mich jetzt nicht auf die absoluten Zahlen, aber auf jeden Fall ist das ein Erfolgsformat und vor allem auch ältere Fernsehzuschauer haben das sehr geschätzt. Das war ein Sonnenstrahl aus dem Fernseher am Sonntagmorgen, aufgezeichnet im Europapark, dieser Oase, diesem Hauptquartier der guten Laune in der Bundesrepublik, höchst erfolgreich, jetzt gerade wieder ausgezeichnet, auch vom Europarat, von unserem Schweizer Alain Berset, der mit seiner, ja, universal kompatiblen Teflonart auch dort wieder aufgetrumpft hat, jetzt etwas augenzwinkend gesagt, aber ein großes Verdienst und natürlich hoch verdient für die gewaltige unternehmerische Leistung der Familie Mack. Aber eben, die gute Laune wird nun gecancelt und die Bildschirmgewaltigen, da die Fernsehchefs des Südwestfunks, des SWR, die haben nun gesagt, ja, man müsse das in andere Unterhaltungsformate investieren. Für mich zeigt dieser Entscheid einmal mehr die Abgehobenheit der Senderverantwortlichen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das, was ja am Schluss dann tatsächlich das Land zusammenhält, Service Public, das Lagerfeuer der Zuversicht, das Lagerfeuer eben der guten Laune am Sonntagmorgen, das wird jetzt gecancelt. Deutschland cancelt die gute Laune. Auf der anderen Seite tobt eine Vorverurteilungsorgie durch die Medien. Ich habe die Namen noch nie gehört. Ich bin über die Vorgänge überhaupt nicht im Bild gewesen, aber das hat ja die letzte Woche ganz massiv durchgeschlagen. Angefangen mit einer Geschichte im Spiegel über ein Promi-Ex-Ehepaar und die Frau wirft da dem Mann vor, sie belästigt zu haben. Über 10 Jahre hinweg habe er da mit KI-Bildern Deepfakes pornografischen Inhalts gemacht. Da habe ich dann gefragt, hat es vor 10 Jahren schon solche Deepfake-KI-Möglichkeiten gegeben, Bildmontagen und so weiter. Auf jeden Fall werden diese Anklageaussagen der Ehefrau, ich will mich da überhaupt nicht auf die eine oder andere Seite schlagen, die werden jetzt sozusagen ungefiltert durchgereicht mit voller Namensnennung. Selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung, die aber immer wieder außer Kraft gesetzt wird. Also das peitscht dann durch die Schlagzeilen, ein Riesenthema, und man fragt sich, was braucht es eigentlich, bis andere Missstände der Frauenbelästigung in Deutschland, und zwar jetzt nicht solche, bei denen Aussage gegen Aussage stehen wie hier, da sind auch Fragen erlaubt, und tatsächlich, der Ehemann gilt wirklich als unschuldig, darum ist die Namensnennung natürlich an sich schon eine Außerkraftsetzung, eine massive Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte, aber man fragt sich schon, angesichts der vielen auch Vergewaltigungen, die stattfinden in Deutschland, die scheinen überhaupt nicht in den Medien diese Wellen zu werfen. Das sind so ein paar Überlegungen aus der Schweiz. Wahl in Rheinland-Pfalz, da half auch kein Amtsbonus mehr. Die SPD hatte den beliebteren Kandidaten, doch das allein reichte nicht. Ja, der Zeitgeist dreht eben auf konservativ, aber die nominell noch stärkste Partei, die CDU, verweigert Deutschland, dem Wähler, diese konservative oder liberal-konservative Wende. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass man sich gegen die Wirklichkeit, selbst als deutsche Partei mit beträchtlicher Geschichte, wobei so alt ist diese Geschichte jetzt auch noch nicht, dass man sich gegen die Wirklichkeit auf Dauer nicht stellen kann. Also 31% für die CDU, immerhin noch 25,9% für die SPD und 19,5% für die AfD. Steht die Öffnung der Straße von Hormuz bevor oder eine Eskalation durch die USA? Wir werden bald mehr wissen. Trump in seiner epischen Zerstörungswut. In der Schweiz habe ich einen interessanten Artikel gelesen, warum dieser Krieg für die USA immer noch gut ausgehen könnte, trotz Trump. Also seien wir etwas vorsichtig, momentan dominiert die Welle der Düsternis. Klima kippt immer mehr, der Planet Erde wird an seine Grenzen gebracht. Die Jahre zwischen 2015 und 2025 waren die heißesten seit Beginn der Messungen. Dies eine Nachricht heute Morgen aus der Frankfurter Allgemeinen. Dazu ist vielleicht zu sagen, dass man auf diese Erwärmung vermutlich klüger reagiert, nicht durch die Ausschaltung des Verbrennermotors und die Zwangsvergrünung der Industrie, sondern eben durch technische Innovationen, wie man sich den Folgen dieses Klimawandels anpassen kann. Das passiert ja übrigens auch in den Medien, allerdings wird immer noch dieses ideologische Schlachtfeld bedient. Marseille und Paris, die Sozialisten halten sich, das Rassemblement National von Frau Le Pen in den Städten nicht so stark. Und nun bröckelt Weimers Rückhalt auch in der Unionsfraktion. Der glücklos wirkende Kulturstaatsminister hat da eine Büchse der Pandora geöffnet mit seinem Entscheid, eine Jury zu übertrumpfen, die an Buchläden mutmaßlich linksextremer oder linker Provenienz einen Preis vergeben wollte, auch mit Preisgeldern verbunden. Einer dieser Buchläden hat offensichtlich an seinem Eingangsportal eine Schmähvokabel gegen Deutschland, so etwas nach dem Muster Deutschland verrecke oder so irgendetwas Fürchterliches. Man muss sich schon fragen, wie es eigentlich möglich ist, dass so eine staatliche oder vom Staat eingesetzte Jury so einem Buchladen einen Preis geben kann. Entweder nimmt man das nicht ernst, was dort steht, oder dann ist es das Programm. Aber da hat Wolfram Weimer schon recht, wenn er sagt, wenn irgendein rechtsextremer Buchverlag mit solchen Parolen umgekehrt irgendeinen Preis bekäme, dann würden die Medien natürlich dem Kulturstaatsminister einen Nobelpreis verleihen, der so eine Preisverleihung unterbinden würde. Jetzt aber geht es ihm an den Kragen. Von allen Seiten wird er da heftig kritisiert. Vielleicht auch deshalb, weil er das Ganze ziemlich ungeschickt angegangen ist. Aber wenn ich da etwas in die Foren hineinblicke, in die Leserbriefe, äußern auch sehr viele Leser ihr Unverständnis, dass eben so eine Buchhandlung überhaupt in Betracht gezogen werden kann, einen staatlich anerkannten Preis zu bekommen. Und da können sicherlich auch viele außerhalb von Deutschland beipflichten. Aber vielleicht ist Deutschland ja auch entschuldigt. In Deutschland passieren eben solche Dinge, so verrückt sie auch scheinen mögen. Und vielleicht ist diese Verrücktheit auch wiederum eine interessante Botschaft der Wirklichkeit an die Deutschen, dass ihnen eben die Augen geöffnet werden müssen. Und in Deutschland braucht es vielleicht manchmal, will jetzt nicht überheblich klingen, ein paar drastischere Signale, bis man da etwas merkt, bis die Leute sehen, was da bei ihnen im Staat losgeht. Ist ja interessant, das passiert ja alles auf der Bundesebene. Und hier bestätigt sich einmal mehr meine These, je abgehobener, je weiter entfernt die Politik von den Bürgern ist, desto verrückter ist sie. Eben auf der Landesebene der Bundesländer, da haben sie noch normalere Zustände. Und auf der kommunalen Ebene sowieso, da gibt es übrigens auch Zusammenarbeit über die Brandmauer hinweg. Aber je höher sie im Staat geben, je abgehobener das Raumschiff ist, je für sich in den geschlossenen Abteilungen sich aufhalten, die Klasspolitik, dann haben sie eben diesen Wahnsinn, übrigens auch in der Schweiz. Deshalb muss man die Politik wieder auf den Boden der Bürger zurückholen. Direkte Demokratie, meine Damen und Herren, ist das Gebot der Stunde. Vielen herzlichen Dank, Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start in diese Woche.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.